Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marin Kobotsch und ich freue mich sehr, heute mit Tech-Investor Thomas Rappold sprechen zu können. Hallo Herr Rappold, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Kobotsch.
Ja, Herr Rappold, Sie sind Tech-Experte, sind auch Kolumnist bei unserem Heft Börse Online und Sie stehen auch hinter dem Dividendenportal Divisend, über das wir sicherlich auch ein anderes Mal noch ausführlicher sprechen, denn heute, finde ich, sollte es explizit um die Tech-Aktien gehen, die die Börse aktuell ja ziemlich durcheinander bringen. Ich beginne jetzt mal drei Sätze und Sie beenden die Bitte, Herr Rappold. Tech-Aktien sind jetzt
durchaus attraktiv bewertet und unter langfristigen Gesichtspunkten weiterhin interessant.
Der August wird an den Börsen,
wie Mark Twain gesagt hat, September ist ein schwacher Börsen oder kann zu schwachen Kursen führen. Und dann gibt es noch 11 weitere Monate, die können auch schwach sein. Also es gibt keine definitive Regel über Börsenmonate. Dann aber, was sicher ist, alle kommen im September wieder zurück.
Und diese Aktie sollten Anleger sich jetzt genau ansehen?
Alphabet.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Danke. Herr Rappold, dann lassen Sie uns direkt reinstarten. Die Tech-Aktien standen jetzt gerade in den letzten zwei Wochen ziemlich unter Druck. Klar, die waren noch gut gelaufen, aber einige haben jetzt schon ganz schön nachgelassen. Eine Nvidia, über die wir sicherlich gleich auch noch reden, schon -27%. Dabei hat sie sich ja zwischenzeitlich in der Woche an einem Tag um 13% nach oben gehievt. Es hat nichts gebracht. Mal ganz platt gesagt, was ist denn da los, Herr Rappold?
Also etwas, was Bill Gates mal formuliert hat vor langer Zeit, das lässt sich immer wieder übertragen auf den Aktienmarkt. Anleger, und dazu gehören mit Anleger meine ich alle, das heißt, das sind Herdentrieb, das sind Privatanleger, das sind Institutionelle, das sind Analysten, dann die überschätzen kurzfristige Trends immer und unterschätzen die langfristige Wirkung. Wir haben das beim Thema Internet gesehen vor 20 Jahren dann. Ich habe das mitgemacht von Mitte der 90er Jahre bis im Jahr 2000 dann, also der Dotcom-Boom und dann der Dotcom-Bust dann, wo jeder gesagt hat, ja, Internetaktien kommen nie mehr dann. Ja, man darf nicht vergessen, Amazon war da ein Kurs von unter $1, wenn man das in heutiger Währung oder in heutigen splitbereinigten Aktien dann rechnet. Und insofern bietet, oder wie der alte Costolani, den vielleicht manche noch kennen, der mit der Fliege in den 90er Jahren dann der ungarische Börsenprophet oder Papst dann, hat immer gesagt, renne nie einer Straßenbahn hinterher, die schon läuft dann, sondern warte, es kommt eine nächste. Und das Schöne bei Aktien ist dann einfach, dass auch Aktien, die gut gelaufen sind, dann irgendwann doch wieder zurückkommen. Und dafür muss man dann entsprechend gewappnet sein. Und ja, wir dürfen nicht vergessen, Nvidia ist dieses Jahr über 100-150% gelaufen. Und dann ist so eine Reaktion durchaus gesund. Ich würde gerade aktuell von einem gesunden gesunden Wetter oder Bereinigung, wie von einem gesunden Gewitter sprechen. Es ist kein Unwetter, sondern es ist ein gewisses Gewitter, ein Regenschauer dann, der die Sache etwas abkühlt und das ist gesund. Ja.
Die Quartalszahlen haben ja aber auch gezeigt, die Anleger sind sehr nervös, zittrige Hände, muss man ja so sagen, weil so wie ich es jetzt sehe, haben eigentlich alle, vor allem Magnificent Seven Unternehmen, beschränken wir uns jetzt vorerst auf die, gute Zahlen geliefert. Sie waren nur halt nicht herausragend und die Börse hat scheinbar auf herausragende Zahlen geantwortet. Nach den Zahlen ist eine Microsoft um 7% abgestürzt, eine Amazon jetzt um 9%. Nvidia hat die Zahlen noch nicht gebracht, aber ist irgendwie in diesem Zuge abgestürzt. Zeigt das, dass die Anleger jetzt einfach sehr, sehr nervös sind?
Ich glaube, mit was wir umgehen müssen. Ich habe kürzlich mal eine Statistik gesehen, auch über das Thema Volatilität. Wir haben ja auch durch den Einfluss dann der ETFs und des kontinuierlichen Sparens die letzten Jahre auch deutlich weniger Volatilität gesehen. Ja, also ich kann mich erinnern, als ich mit der Börse gestartet bin, 1995 mit den ersten Aktienkäufen, war eines meiner ersten Aktien damals eine Nokia. Am nächsten Tag hatten die eine Gewinnwarnung abgeliefert und ich glaube 30-40% ist der Kurs abgerauscht dann. Also Wenn heute jemand spricht von 6 oder 7%, dass das eine scharfe Korrektur ist, dann muss ich sagen, sind viele Jüngere auch durchaus verwöhnt, weil sie das gar nicht kennen und dass es zu stärkeren Einbrüchen dann führen kann, auch tageweise dann. Und das haben einfach Tech-Aktien sind manchmal in bestimmten Sektoren dann auch wie wilde Pferde, die gehen in die eine, in die andere Richtung und man muss aufpassen, dass man nicht abgeworfen wird dann. Also wir müssen und gerade jüngere Anleger auch stärker wieder mit Volatilität leben. Börse ist keine Straße, die linear hochläuft dann, genauso wenig wie die Tech-Werte dahinter, das sind Menschen, dann die Produkte entwickeln, die sich beweisen müssen am Markt. Und auf der anderen Seite muss es jemand kaufen dann. Und es gibt immer wieder vielfältige Dinge, das wie bei Ihnen mit dem Heft dann. Mancher sagt dann am Kiosk, kaufe ich diesmal, kaufe ich nicht dann. Das ist eine Entscheidung. Sie würden sagen, oh, das Heft hat mir jetzt gut gefallen, mein Artikel war super, aber warum ist das Heft jetzt nicht so gut verkauft worden? So, das sind menschliche Entscheidungen dahinter. Das glättet sich langfristig und das bietet wiederum immer wieder Opportunitäten dann für Anleger. Ja?
Sollten Anleger denn dann jetzt nachkaufen?
Also ich glaube, man hat Folgendes schon dieses Jahr schön gesehen, dass eben nicht alle Aktien gut gelaufen sind, übrigens auch nicht im Tech-Bereich. Ich habe die Woche, es gibt von einer bekannten amerikanischen Venture Capital, also Risikokapitalgesellschaft, Bessemer Ventures, ein Index, einen Cloud-Index, den sie auch schon thematisiert haben bei ihrem aktuellen und bei ihrem vorhergehenden Arbeitgeber ist es schon gekommen. Da habe ich also auch gesehen, dass wir bis 2021, Covid-19-bedingt eine Euphorie bei Cloud-basierten Aktien hatten, also sogenannten Subscription, Abo-basierten Werten dann oder SaaS-Werten. Und allein dort war eine deutliche Korrektur von den Hochpunkten dann, also quasi 50% Korrektur. Jetzt die Ausprägung, die wir hatten über die letzten Monate, war ja eine extrem starke Konzentration eben auf nur diese, sagen wir mal, 10 Werte, sozusagen No-Brainer-Werte. Nehmen wir dann auch noch vielleicht den Hardware-Bereich nach dem Motto, wer profitiert neben Nvidia? Eine ASML und eine TSMC. Okay, das ist quasi so dieser Selbstläufer. Aber viele andere Tech-Werte sind in der Zeit gar nicht gelaufen, haben sogar auch korrigiert und sind attraktiv. Und insofern, ich bin ja immer ein Freund, auch neben der Indexentwicklung für Anleger, was ich ja betreibe, auch des Stockpickings. Ja, und gerade im Stockpicking-Bereich bieten sich seit diesem Jahr tolle Gelegenheiten, gerade auch im Tech-Sektor. Wenn man sich mit den Werten dann intensiv beschäftigt, wer die Zeit dazu hat, wer die Lust dazu hat und das Wissen dazu hat und wer eine langfristige Perspektive da drauf hat, der kann sich da dann aktuell sicher gut positionieren. Und die Korrektur bei den großen Werten, die wir im Moment sehen, bietet wiederum Chancen dann, um ganz gezielt dann auch nachzukaufen.
Ja. Herr Appold, Sie gehen ja auch öfters dann transparent damit um, was Sie so kaufen und was Sie machen. Wo haben Sie denn zuletzt nachgekauft?
Ja, tatsächlich habe ich nachgekauft bei Alphabet, beziehungsweise werde auch da nochmal nachkaufen, also im Frühjahr, wo sie noch deutlich günstiger waren. Jetzt sind sie wieder dann an der Stelle zurückgekommen. Ich selber bin auch ein großer Fan eben von der Index, also weniger von ETFs, aber von den Firmen, die dahinter stehen, insbesondere MSCI, die ich sehr spannend finde. Ich finde auch Low-Tech-Werte spannend, das heißt also Werte, die Technologie verwenden, aber nicht per se machen. Also dazu zähle ich zum Beispiel eine Visa, dazu zähle ich auch eine John Deere, solche Werte. Und Ihren Zuhörern mal ein Beispiel zu nehmen, ich bin sehr langfristig bei Palantir dabei. Ich muss kürzlich schmunzeln, ich habe bei Ihnen von dem Value-Investor, von dem sehr bekannten Value-Investor, der bei Ihnen auch wieder immer oft im Heft ist, den ich sehr schätze, aus Frankfurt, mit seinen Fonds. Sie werden wohl wissen, wen ich meine. Er hat kürzlich im Heft bei Ihnen gesprochen, dass er die Palantir aufgenommen hat bei $25, weil er eben ein Value-Investor ist. Ich möchte mich jetzt nicht zwingend damit schmücken, aber ich darf sagen, also ich war schon vorbörslich bei Palantir dabei, habe ja über Peter Thiel die Biografie geschrieben, kenne Palantir sehr gut. Und Palantir ist zwischendurch mal auf $35 gestiegen und dann sind sie wieder runtergekommen auf $5. Jeder hat sie abgeschrieben Ende 2022, auch viele Redakteure da in diversen Magazinen, auch in ihrer Gruppe dann, immer wieder dann. Ich habe just bei 5 damals gekauft, dann vor Weihnachten 2022, war ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und das hat sich ausgezahlt. Das heißt, die Buffett-Methodik, dann die Warren Buffett immer wieder sagt, wenn du in einen Wert investiert bist, den du gut kennst, an den du glaubst dann, und da bieten sich wiederum Einstiegschancen, die kommen zurück, dann greift zu. Ein anderes Beispiel ist Arista, bin ich auch schon vorbörslich dabei, Andy Bechtolsheim, eigentlich der bekannteste Deutsche im Silicon Valley, der Google die ersten $100,000 gegeben hat, der auch Sun Microsystems gegründet hat, hat Arista eben auch, stammt auch aus seiner Feder, er ist der Gründer und der Technologiekopf dahinter. Die wurden jahrelang auch von euch dann als Redakteure stiefmütterlich behandelt. Es war unsexy, die Aktie dann, obwohl die sehr viel Profit gemacht haben, obwohl die Cisco immer das Ding abgegrast haben. Und ich darf sagen, in unserem Silicon Valley Wikifolio, das wäre ja auch, das ich betreue, dann ist die Arista ein längerfristiger, also ist schon einige Zeit ein Ten-Bagger. Ihr schreibt da als Journalisten immer wieder über die nächsten Ten-Bagger. Ich kann sagen, als Lateiner QED, was zu beweisen ist oder war, also ich habe die Ten-Bagger entweder selber im Portfolio oder in Portfolios, die wir für Kunden betreuen, dann. Und da gehört eben dann auch eine sehr starke Meinung dazu, dann zu werten, dass man langfristig dann dazu steht dann. Und ich kann mich erinnern, bei Arista gab es mal, weil sie eben eine relativ konzentrierte Kundenbasis haben. Also als ich mein Buch fertiggestellt habe, hat Andy Bechtolsheim das Buch, quasi habe ich auf die Korrektur von ihm gewartet. Und es war wirklich, am Samstag habe ich es gebraucht und am Freitag hatte ich es noch nicht. Und dann kam er am Samstagmorgen zurück und sagte, du, ich musste gestern noch mit dem Mark, also hat er mit gemeint, Mark Zuckerberg, einen großen Deal da verabschieden. Und jetzt hier hast du deine Korrektur dann. Ja, das muss man wissen dann. Und es kann dann schon mal sein, wie bei einer Arista, wenn dann so ein großer Kunde wie Mark, also Mark Zuckerberg dann oder Satya Nadella, Microsoft, das sind die zwei größten Kunden von Arista, mal vielleicht ein bisschen verhaltener ist, kann so eine Aktie dann auch mal schnell von einem Tag auf den anderen vielleicht 20-25% korrigieren. Das haben wir auch bei Palantir gesehen. Aber dann sind das dann wiederum Chancen, Opportunitäten, wo man zugreifen kann. Ja? Also bei MSCI kann ich mich erinnern, im Frühjahr dann nach den Quartalszahlen kamen die von einem Tag auf den anderen um knapp 20% zurück, obwohl die Quartalszahlen sehr gut waren. Das war, okay, buy the dip dort, also kauf das dann und es war eine schöne Einstiegsgelegenheit, die Position dann einfach zu erweitern. Und nur so kann man im Übrigen auch einfach vermögend oder reich werden, nicht indem man Trends hinterherläuft, sondern indem man dann wie eine Klapperschlange da sitzt oder wie ein Krokodil. Und wenn der Wert dann den richtigen Kurs hat, dann muss man bereit sein, muss mutig sein, muss seine Hausaufgaben gemacht haben und muss investieren. Weil wenn, hätte, wäre, wenn, das bringt alles nichts. Das macht niemand reich, sondern nur derjenige, der nachweisen kann auf dem Kaufzettel, ich habe sie da gekauft dann, ich habe den Mut besessen, da einzusteigen, der liegt dann auch richtig da.
Herr Rappold, Sie sprechen es ja an. Erstens, Sie haben ja ein Millionenportfolio, da verrät man ja auch nicht zu viel. Sie sind einer der ganz wenigen Tech-Investoren aus Deutschland, also die sich da auch wirklich mit der Materie tiefgehend auskennen. Sie haben sehr gute Kontakte in Silicon Valley, haben Sie auch gerade gesagt. Kommen wir gleich auch noch drauf. Jetzt einmal nochmal zu Ihrem Portfolio, wenn da so viel Geld drin ist. Und dann wackelt es mal an der Börse. Also wie gehen Sie damit um? Sie haben ja gerade schon gesagt, langfristig und dann einfach buy the dip. Aber ich sag mal, je mehr drin ist, desto ein bisschen nervöser wird man doch auch, oder nicht?
Ja, also die Nervosität, die muss man ablegen. Man darf keine Angst vor großen Zahlen haben. Ich schmunzel immer über solche, über dieses ganze Wealth Management und Private Banking Berater. Also ich sag mal, auch privat traue ich es mir zu, also locker zweistellige Milliardenbeträge da zu handeln. Da hätte ich, ähnlich wie Buffett, genug Ideen zum Investieren. Meistens ist eher das Kapital, das knappere Gut als die Ideen dann. Und da darf man auch keine Ruspe haben dann, also mit größeren Beträgen dann umzugehen. Nicht, dass man leichtfertig ist, auf gar keinen Fall dann. Da gehört sehr viel Verantwortung dazu dann. Und bei mir ist es eigentlich immer wie eine Checkliste. Das habe ich von Charlie Munger gelernt, also von Warren Buffetts Kompagnon. Es gibt auch ein schönes Buch, Checklist heißt das, das er immer präferiert hat, dass man sich eine Checklist zurechtlegt und dann eigentlich die Aktien rausfiltriert, die dann schlussendlich nur, was sozusagen die Amerikaner sagen, Fishing Pot, also wo du quasi fischen gehst, was dann irgendwo übrig bleibt dann. Und dann bin ich da auch quasi getrieben, einmal durch die Kennzahlen dann der Unternehmen dann, wo ich die wichtigsten Buffett-Kennzahlen verwende. Ich hatte es Ihnen im Vorgespräch gesagt, kommen wir vielleicht noch dazu, in der Gruppe bei Ihnen gibt es ein schönes Buch, das heißt, wie Warren Buffett seine Bilanzen liest dann, sehr zu empfehlen dann, weil Bilanzen lesen gehört dazu. Nur wer erfolgreich sein will in der Börse, muss einfach Bilanzen lesen können. Das ist wie für einen Softwareentwickler, wenn er programmieren kann und Programmcode verstehen kann. So, kommen wir nochmal zurück auf die Portfolios. Ist richtig, wir verwalten oder wir betreuen durch unsere Indizes ein Volumen in dreistelliger Millionenhöhe, haben bei null angefangen. Vor 10 Jahren haben uns diesen Track Record also selber aufgebaut und haben eben Grundprinzip 1 von mir ist bei Indizes ist, setze auf die großen säkularen Trends. Wir haben damals angefangen mit dem Thema Cybersecurity 2015. Wir haben dann weitergemacht mit dem Thema künstliche Intelligenz. Wir haben mit Industrie 4.0, Blockchain und so, das alles Quantum Computing, wo wir noch dazu kommen, investierbar gemacht. Also die großen säkularen Trends, die über die nächsten 10, 15, 20 oder gar 30 Jahre laufen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, dass wir diese Indizes gemäß dem Scoring, den Kennzahlen, alle halbe Jahre anpassen. Und ich habe über die letzten 20 Jahre von Buffett alles gelesen, was es da gibt dann und adaptiert auf Tech-Werte. Weil Buffett sagt ja immer, okay, da gibt es eine Coca-Cola. Was kostet es, Coca-Cola neu aufzusetzen? Oder wenn Sie in einen Restaurant oder Café gehen in München und sie sagen, ich hätte gerne brausehaltige Limonade, die dunkel aussieht. Da sagt ihnen der Gegenüber, der sagt, ja, bist du deppert, bayerisch gesprochen, du meinst ja Cola, oder? Aber bei Cola gibt es halt dann noch die anderen, Pepsi, Fritz, Cola und was es alles gibt dann da. Und im Tech-Bereich ist es eben so, es gibt eine Zugmaschine, es gibt einen Smartphone-Hersteller, der Geld verdient dann. Es gibt ein großes Kaufhaus, es gibt eine große Quasselbude quasi, wo diskutiert wird dann. Also es heißt, die Konzentration im Tech-Bereich oder der Spruch The Winner Takes It All von ABBA, der ist eben im Tech-Bereich noch ausgeprägt. Also was liegt näher, als diese Buffett-Kennzahlen dann zu übertragen, zu schauen, welche Unternehmen entwickeln sich zu Brands dann, zu wirklichen Marken und welche Unternehmen halten auch relevante Patente und bauen diese Patentsituation aus und nutzen die Patente, um daraus wiederum Produkte herzustellen, wo die Kunden bereit sind, einzukaufen und zu bezahlen dann.
Ja? Das ist ja, da habe ich eine Nachfrage, Rappold, sorry, wenn ich da kurz zwischengrätsche. Ist es dann etwas, was ja auch viele Anleger am Markt noch nicht so verstanden oder verinnerlicht haben, weil sie immer sagen, ja, das fällt alles wieder. Und auch eine Nvidia kann diese Rallye nicht aufrechterhalten. Aber da würde ich jetzt einmal mal versuchen und gegenhalten und sagen, wird Nvidia womöglich doch auch in den nächsten Jahren weiter stark steigen, weil es einfach in diesem einen Bereich der einzige richtig große Gewinner ist?
Ja, genau. Man sieht jetzt ja zum Beispiel der Unterschied zwischen Intel und Nvidia. Also Intel hat ja gestern so eine Art Offenbarungseid leisten müssen für ihre Zuseher auch nochmal. Intel hat eigentlich den Mikroprozessor, oder nicht nur eigentlich, sondern Intel hat den Mikroprozessor erfunden. Also es war Gordon Moore dann unter anderem. Und die Jungs sind aus einer Connection, ich habe das in meinem Silicon Valley Buch auch geschrieben, die Urväter oder die Gründer von Intel und das Drumherum, die haben eigentlich das neue Silicon Valley geschaffen, das Silicon Valley 2.0 und die hatten vorher für eine Company gearbeitet, die hieß Fairchild Semiconductor, die haben auch den Transistor hervorgebracht und den Nobelpreisträger dafür und es waren die Handlanger damals, von demjenigen, der den Nobelpreis da bekommen hat. Und die sind quasi aus der Firma rausgekommen, so wie die SAP-Gründer damals bei IBM und haben gesagt, wir gründen was Neues. Das hieß dann damals Intel und wir bauen Mikroprozessoren. Und dann ging das eben hoch dann die Mikroprozessoren dann für die PCs in den 90ern bekannt durch Intel, also Windows und Intel. Das war so die siamesischen Zwillinge dann. Und Intel hat einfach über die Jahre sehr viel Speck angesetzt und Nvidia kam dann Anfang der 90er Jahre, haben die das Unternehmen gegründet, der Jensen Huang mit seinen Kollegen dann, und die hatten gar nicht das Geld, um eine eigene Fabrik zu bauen, also um die Chips herzustellen. Also haben sie überhaupt dieses Fabless, also was heute ja modern ist, zu sagen, wir entwickeln das nur Und wir lassen das quasi bauen dann. Und was liegt näher? Der Jensen Huang ist ein Taiwanese. Und der Maurice Chang, der Gründer von TSMC, hat sich damals gerade beschäftigt, eben dieses Art von Outsourcing-Geschäft zu betreiben. Und die Taiwanesen haben halt nun mal eine DNA für die, schlicht und einfach für die Chip-Herstellung. So wie wir vielleicht für Autos und Maschinenbau, da sind die gut darin. Das Zweite, was spannend ist bei Jensen Huang, ist eigentlich, dass er den Markt antizipiert hat. Also das heißt, er hat schon 20 Jahre in die Richtung gearbeitet, dass irgendwann das Thema künstliche Intelligenz kommt durch die Parallelverarbeitung der Rechner. Das heißt, er hat das ganze Unternehmen und die Prozessoren, diese Architektur auf das ausgerichtet. Er hat gesagt, irgendwann wird es kommen. Ich weiß nicht, kommt es 2015, 17, 18, 20, aber wenn es kommt, dann sind wir da und dann schlägt es ein bei uns wie eine Bombe dann. Und es ist so wie früher beim Fußball bei Gerd Müller, der dann an der richtigen Stelle gestanden ist dann, oder wie Wayne Gretzky dann, der einfach gesagt hat, auch geh nicht dahin, wo der Puck jetzt ist, sondern wo er hingehen wird. Das ist die große Kunst dann. Und dann gehört zu Jensen Huang auch dazu, dass er sehr mutig ist dann. Er ist ein sehr guter Techniker, er ist ein sehr guter Verkäufer und ein sehr guter Risk-Taker dann. Also er ist einfach eine pure DNA. Er hat auch kürzlich einmal, vielleicht haben Sie das auch gesehen, ist jedem zu empfehlen, eine tolle Rede vor Stanford-Universität, Studenten gehalten, und die haben ihn gefragt, auf was kommt es denn an? Er hat ihnen mehr oder weniger trocken geantwortet, sage ich es jetzt mal in eigenen Worten. Er hat ihnen gesagt, eigentlich seid ihr so verweichlicht und bringt von zu Hause aus so viel Geld mit, dass ihr eine relativ geringe Schmerzresistenz habt und eigentlich richtig zu gar nichts bringen könnt, weil ihr diese Schmerzresistenz nicht habt. Er hat dagegen gesagt, ich habe in meiner Jugend so viel Klos geputzt dann weil ich die Kohle gebraucht habe dann, dass ich eine extrem hohe Schmerzresistenz, also ich bin bereit, hohe Risiken und Schmerzen einzugehen dann, ja. Er sagt auch, er braucht keinen Urlaub, er arbeitet 365 Tage im Jahr, das macht ihm Spaß, das ist sein Ding dann. Das ist so der Unterschied vielleicht auch. Ich habe die Woche bei den Konkurrenten im Handelsblatt eine Geschichte gelesen, da ging es um die S-Klasse in Deutschland. Also jeder weiß, wer die S-Klasse, welches Unternehmen herstellt. Da denke ich, wie furchtbar altbacken ist es, dass wir uns in Deutschland mit solchen Schlachtschiffen da beschäftigen. Wir wollen die Führenden im Klimaschutz sein und leben eigentlich von solchen Dingern, von solchen Dinosaurierprodukten dann, die doch eigentlich kein Mensch mehr braucht. Und das müssen wir uns doch auch mal dann vergegenwärtigen, dass wir aus der Komfortzone hier in Deutschland rauskommen und neu denken. Ich zum Beispiel habe für meine Produkte entschieden, also für die Indexprodukte, aber auch privat, praktisch keine deutschen Aktien mehr. Weil diese DNA in Deutschland dann, diese, sag mal, wo von der Politik diese Ambitionslosigkeit vorgelebt wird, was ihre Chefredakteure auch immer wieder im Leitartikel schreiben oder auch der Herr Förtsch bei sein, das überträgt sich meiner Meinung nach inzwischen auch auf die ganze Bevölkerung, auf die Mentalität, auf die Unternehmen. Das heißt, wir sind auch unternehmerisch sehr ambitionslos in Deutschland geworden. Und wenn Sie viele Unternehmen sehen, dann auch wie eine Warta jetzt zuletzt dann und so, weil welche Zustände da herrschen am deutschen Kapitalmarkt, dann stinkt das eigentlich zum Himmel, um es mal deutlich zu sagen.
Heißt das, Herr Rappold, Sie setzen dann auch auf keine deutsche Tech-Aktie?
Da sind nur eigentlich eine oder anderthalb, sage ich ehrlich. Das ist SAP dann, die langfristig einen guten Job machen, die im Übrigen da eine sehr smarte Strategie haben. Für die Zuseher mal dann, zwei Drittel aller B2B-Business-Transaktionen, die auf der Welt laufen, laufen über SAP-Systeme. Das heißt, SAP hat eigentlich die meisten, die besten Daten. Sie haben sich da in den USA auch von vornherein durchgesetzt. Zum Beispiel auch, weil Hasso Plattner, der frühere CEO und Aufsichtsratsvorsitzende, ja ein sehr guter Kommunikator und Saxophonist ist und halt schon in den 90er Jahren in Amerika mit dem Saxophon aufgetreten ist, auf den Konferenzen von SAP, und sowas kommt halt dann in Amerika ziemlich gut an. Zweite Firma, die mir in Deutschland gut gefällt, die so eine Halbtech-Aktie ist eigentlich die Deutsche Börse dann.
Ach, okay.
Weil sie eben das ist so dieser Sweet Spot, der mir sehr gut gefällt, die also Digitalgeschäft machen, die Monopolisten sind also die Deutsche Börse mit ihrem Börsengeschäft, mit ihrem Clearstream-Geschäft und so, und da keinen Konkurrent haben dann. immer digitaler werden und so ihre Profitmargen noch stärker nach oben treiben können, im Indexgeschäft gut unterwegs sind. Also solche Low-Tech-enabled Unternehmen gefallen mir dann auch gut, aber ansonsten fällt mir in Deutschland jetzt keine Aktie ein, die ich jetzt unbedingt besitzen müsste.
Eine Nachfrage noch, Herr Rappold, zu Nvidia. Da waren wir ein bisschen dann abgekommen vom Weg. Haben Sie Nvidia denn selbst im Depot?
Also ich habe Nvidia in Portfolien drin, das ist richtig und schon lange. Also wir haben zum Beispiel in unserem Vontobel Artificial Intelligence Index, der seit 2017 läuft, haben wir seit Beginn Nvidia drin. Mhm. Wir haben seit Beginn ASML drin und vielleicht erzähle ich Ihnen mal die Geschichte von ASML, weil ein Freund von mir hat in den 90er Jahren bei der Hypo Vereinsbank gearbeitet und da hatten wir uns das erste Mal mit einem Börsenportal beschäftigt dann. Und wir haben uns kennengelernt über eine niederländische Aktie dann, mal auf einer Studentenveranstaltung dann und haben uns über so Werte wie Elsevier ausgetauscht, Wolters Kluwer dann und so. Und da sage ich, Mensch, du kennst den holländischen Aktienmarkt und erst sagt du auch, ja, das ist doch ein spannender Markt. Und wir haben eigentlich damals in 1997, also vor über 27 Jahre ist es her, da gab es eine Abspaltung von einem Maschinenbauunternehmen aus Philips heraus. Heute kennt es fast jeder, das ist eine ASML und seither kenne ich und investiere ich in ASML seit 97 dann. Also das ist nochmal so ein Beweis, also da will ich mich jetzt nicht selber rühmen, aber durch das, dass ich selber Informatiker bin und sehr frühzeitig an den Sachen dran bin, verfolgen wir die Unternehmen sehr frühzeitig und erkennen dann auch, dass das etwas ist, das auch sich zu einem Langläufer entwickelt. Mhm. Persönlich, privat, habe ich die Nvidia selber nicht im Depot, dafür langfristig die Arista. Ich selber bin eben Informatiker, lieb eigentlich das Softwaregeschäft, weniger das Hardwaregeschäft, aber in den Indizes, wie gesagt, kann man dann auch zusätzlich so Werte wie AMD, Nvidia langfristig und ASML verbaut.
Sie haben es ja angesprochen, Herr Rappold, die Indizes, also Sie haben ja mehrere Zertifikate sozusagen am Markt, die Sie bestücken zusammen mit Partnern. Was war denn da zuletzt, Sie haben vorhin auch von säkularen Trends gesprochen, was war denn da so zuletzt der große Trend? Auch bei den Zertifikaten KI oder was hat Sie da beschäftigt?
Absolut, aber das Schöne ist, weil wir ja viel für Schweizer Häuser arbeiten, kennt ja jeder vielleicht den Spruch von Ricola, dann wer hat's erfunden dann? Also wer hat's also erfunden? Auf wen geht's zurück? Und wir dürfen uns auf die Fahne schreiben, dass wir jeweils da ganz früh am Ball waren, wenn überhaupt sogar die Ersten waren, also damals 2015 mit dem Thema Cybersecurity dann. Und das unterscheidet uns auch ein bisschen, weil Sie ja bei Börse Online und im Verbund dann auch Zertifikate machen, um den Anlegern auch mal den Unterschied zwischen einem Indexzertifikat und einem ETF zu erklären im Technologiebereich, welchen Unterschied das macht. Wir investieren in der Regel dann nur in maximal 20 Werte dann in einem Zertifikat, weil ich sage, in bestimmten Technologiebereichen wie Cybersecurity, Artificial Intelligence oder Industrie 4.0 und Blockchain, da gibt es eigentlich gar nicht so viele Werte, so viele Gewinner. Weil, komme ich nochmal auf den Ausdruck zurück, the winner takes it all. Das heißt, im Cybersecurity-Bereich haben wir zum Beispiel 15 Werte da drin dann und wir haben über die Laufzeit, über die knapp 10 Jahre, es 4-5 Mal erlebt, dass Unternehmen verkauft worden sind, also von der Börse genommen worden sind dann und der Kurs dann um zwischen 50% und 80% dann gestiegen ist dadurch. Das heißt, man kann heute noch sehen in dem Index, wer sich das anschaut, Vontobel Cybersecurity Performance Index, sieht da so richtige Zacken. Die kennt man nur aus dem Private Equity Geschäft, weil dann eben an diesen Tagen, wenn man 80% durch 15 teilt, dann kommt eben 6% raus. Und es ist ein Unterschied, wenn ich 100 Werte drin habe und mache 80%, dann macht es 0,8%. Wenn es aber nur 15 sind, dann macht es 6%. Ja? Und beim ETF, dann im Bereich AI oder Cybersecurity oder anderen Tech-Bereichen, habe ich sehr viele Blindschleichen, Nuschen drin. Also Werte, zweite, dritte Kategorie. Das führt dazu, dass manche ETF-Betreiber dann vielleicht bei Cybersecurity dann auch noch Handschellenunternehmen oder Geldtransportunternehmen da drin haben. Also sowas wie eine Securitas oder so. Das gehört natürlich nicht rein, sondern für mich zählt immer das rein rassige Ding dann, dass die Unternehmen der Gewinner in ihrem Segment sind und der maßgebliche Umsatz in diesem Segment dann machen. Ja? Und dass es große säkulare Trends sind eben. Deshalb haben wir die Themen dann auch schon lange belegt gehabt. Cybersecurity Performance Index, Artificial Intelligence Performance Index, Blockchain Technology Index, Subscription Economy Index übrigens auch. Gibt es im Verlag von Ihrer Unternehmensgruppe da beim Börsenbuch Verlag. Ein schönes Buch, das heißt Subscribe, also das heißt auf Deutsch heißt irgendwas mit Abo dann. Und das war für mich der Blueprint für diesen Index, dann zu sagen, da gibt es eine tolle Buchvorlage, das ist ein spannendes Thema dann. Und es ist die Zukunft, dass wir Abo-basiert Dinge konsumieren, dann so wie Amazon Prime und Netflix und Co. Und das hat sich auch als richtig erwiesen. Zuletzt haben wir einen neuen Index gebaut. Vielleicht kommen wir da noch, Sie hatten ja da nach den Details gefragt. Wir haben einen ganz neuen mit, die auch immer wieder bei euch im Heft Werbung machen, also mit, denke ich, darf man den Namen sagen, Société Générale, haben wir einen echten, reinrassigen Generative AI Technology Index gemacht, den es ab 10 Euro pro Stück auch kaufbar ist, wo wir diese gesamte, das ist mir auch wieder immer wieder wichtig, die gesamte Wertschöpfungskette darin abbilden. Da können wir vielleicht auch noch drüber einsteigen, was bedeutet Wertschöpfungskette, weil es ist nicht nur Nvidia, es ist nicht nur Microsoft, wenn wir über die gesamte Wertschöpfungskette von Technologien sprechen dann.
In unseren Videos können Sie immer alles sagen, Herr Rappold. Also wir legen unseren Gästen gar keinen Maulkorb an. Da muss man die Zuschauer finden das dann schon raus, ob es stimmt und ob es richtig ist. Und bilden sich ihre eigene Meinung, aber da haben Sie absolut recht. Vielleicht ganz kurz noch, weil dann möchte ich noch 2, 3 Nachfragen zu Aktien stellen. Sie hatten es angesprochen. Sie haben ja auf den Trend KI nochmal aufgesetzt und das Rad ein bisschen weitergedreht. Wie steht es denn bei KI? Also man hat jetzt ja wirklich seit Monaten oder jetzt seit fast einem Jahr hört man nur KI. Ist ja nett und man kann auch ganz gutes Geld verdienen, aber langsam, ich will jetzt nicht sagen, wird es langweilig, aber es ist immer dasselbe. Wie geht es denn mit dem Trend KI weiter? Und dann vielleicht ganz kurz, warum setzen Sie da auf die gesamte Wertschöpfungskette? Was ist daran? Ist das jetzt neu oder wieso machen Sie das?
Ja, also kürzlich gab es von einem amerikanischen Organ gab es eine schöne Slideshow, die heißt KI ist Teil der Lösung und Teil des Problems. Also nehmen wir nur mal das Thema Energie dann. Also KI verbraucht auf der einen Seite viel Energie, aber KI ist auch Teil der Lösung im Bereich Optimierung. Also wir haben zum Beispiel diese Woche gehört, dass wir über Stromnetze in Deutschland, dass 600 Milliarden Investitionen notwendig sind. Zubau ohne Ende im Bereich Solar, komplett unreguliert, ungeplant. Keiner blickt das so richtig bis hin zu Blackout-Situationen, wie manche Medien die Woche berichtet haben. Und da kann eben KI helfen. Ich bin zum Beispiel vorbörslich an einem Unternehmen beteiligt, habe ich quasi mitgegründet aus München, Quantenunternehmen, Aquarius heißen die. Die machen zum Beispiel Stromnetzoptimierung. Wir machen zusammen bald ein Tool über Divisend Portfoliooptimierung dann. Also Optimierung ist ein sehr großes Thema dann. Und tatsächlich ist es generell so, künstliche Intelligenz gab es schon mal mehrere Anläufe, die letzten 50, 60 Jahre. Dann ist es wieder eingeschlafen aus 2 Gründen. Erstens, die Datenbasis war nicht da. Das heißt, wir hatten nicht ausreichend digitale Daten. Das zweite war, die Rechenleistung war nicht verfügbar dann. Und sagen wir auch noch ein bisschen die Kohle, das Geld dann. Heute ist alles da. Heute ist der Tisch angerichtet und die Großen können gar nicht anders als genau vorangehen. Und ich würde das ein bisschen beschreiben Ich habe früher mal vor 20 Jahren meine Karriere gestartet bei einem großen, in München ansässigen Versicherungskonzern, der blau angestrichen ist, mit A anfängt und mit Z aufhört. Und die haben sich ganz widerwillig damals mit dem Thema Internet beschäftigt, wo ich da gearbeitet habe. Und dann waren wir relativ froh bei den deutschen Großunternehmen, als diese Blase damals nach 2000 geplatzt ist, weil man sich wieder zurücklehnen konnte und sagen konnte, ja, okay, das Ding geht wieder vorbei. Das war's jetzt. Also das waren ein paar Spinner, die haben das hochgetrieben dann. Aber was haben wir denn die letzten 20 Jahre gelernt, wenn Sie sich mal die Börsenbewertungen anschauen, der S&P 500 Unternehmen oder nur mal Nvidia? Ich glaube, Nvidia ist so viel wert wie der ganze DAX oder mehr wert. Das heißt, wir haben eigentlich in Deutschland, haben uns zurückgelehnt, haben die ganze Situation komplett verpennt, dann was Digitalisierung betrifft. Das wird sich noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sträflich rächen, weil das nicht mehr aufholbar ist dann. Und das passiert jetzt wieder beim Thema künstliche Intelligenz. Komm nochmal mit dem Spruch von Bill Gates. Kurzfristig überschätzen die Leute das alles, aber mittel- bis langfristig unterschätzen sie die Dinge kolossal dann. Und Entwicklungen im Technologiebereich, die finden nie linear statt. Der Anleger, der Analyst und Sie als Redakteur wollen immer diese Linearität, dass es Woche für Woche aufwärts geht dann. Das ist aber weder an der Börse so, das ist weder im technologischen Bereich so, weil technologische Entwicklungen finden mit Sprüngen statt dann. Da passiert manchmal ganze Zeit lang nichts, wie Karl Marx mal gesagt hat, da passiert 10 Jahre nichts und dann passiert in 10 Tagen so viel wie in 10 Jahren dann. Das ist einfach so dann. Und tatsächlich unter der Oberfläche läuft extrem viel. Jeder kann heute DeepL nutzen für die Übersetzung von Sprachen, wie selbstverständlich. Jeder nutzt heute bei Amazon Prime die Sachen dann. Viele überlegen sich gar nicht mehr, was sie kaufen müssen, weil Amazon Prime ihnen das vorschlägt. Netflix wäre ohne die Recommendations nicht so erfolgreich dann. Also das heißt, wir haben das, wir nutzen das, wir konsumieren das schon. Und ich glaube, das Spannende bei KI ist, aber auch das Herausfordernde ist, dass KI durchaus unsichtbar ist. Die großen Fortschritte sieht man im unsichtbaren Bereich. Dann nehmen Sie jetzt wie diese Sprachalgorithmen, die man hervorragend verwenden kann, um Roboter zu trainieren und mit Robotern zu sprechen und sagen, beweg dich jetzt 5 Schritte vorwärts. Dann macht er das jetzt dann auch dann. Und das viele Geld, was jetzt da reinfließt, dann, das führt jetzt eben auch dazu, dass die großen Tech-Konzerne wie eine Amazon, wie eine Alphabet oder wie eine Facebook, das sind ihre eigenen Produkte jetzt in ihre bestehenden integrieren, aber auch neue dann entwickeln. Und ich würde sagen, künstliche Intelligenz hat jetzt vor dem Hintergrund der großen Ds, die wir vor uns haben, demografischer Effekt, Digitalisierung dann und das Thema auch Dekarbonisierung bietet im Prinzip möglicherweise die Chance überhaupt dann, diese Probleme dann auch wirklich zu lösen. Und es arbeiten die klugsten, die intelligentesten Köpfe und das meiste Geld in diesen Bereichen, dass da mit viel interessantem Output zu rechnen ist. Übrigens dann auch, finde ich, ganz neue Börsenunternehmen dann gekommen
werden. Ja, das wird dann auch wieder spannend. 2 Fragen habe ich nun zum Abschluss des Interviews noch. Einmal haben Sie auch ganz am Anfang schon gesagt und zwischendrin, Sie setzen jetzt auf Alphabet oder Alphabet finden Sie am spannendsten. Warum hat dann nicht letztens OpenAI erst mit Search GPT praktisch ein Konkurrenzprodukt zu Google entwickelt?
Naja, also das ist richtig, aber wenn man, Sie versuchen es oder versuchen es zu machen, aber tatsächlich braucht es die Technologie oder auch der Datenschatz, der hinter Alphabet, kein Unternehmen auf der Welt hat mehr Daten wie Alphabet, mehr Verknüpfungen. Da kann ChatGPT lange dran arbeiten. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ChatGPT und OpenAI würde es so nicht geben, wenn Microsoft nicht da 10 Milliarden da in dieses Sprachmodell dort investiert hat. Die eigentliche Technologie dafür, für dieses Sprachmodell, kommt originär von Alphabet. Und es gibt es auch nur deshalb OpenAI, weil Alphabet das damals open sourced hat, also der Community quasi die Forschungsergebnisse zur Verfügung gestellt hat. So. Und nun baut das eben Alphabet in ihre eigene Suchmaschine ein. Und ich bin der Meinung, oder war immer schon der Meinung, diese These erhärtet sich jetzt nun, dass wenn Alphabet das bei sich in die Suchmaschine integriert, wird es dazu führen, dass die Leute, die Amerikaner sagen Stickiness, länger in dem Produkt auf der Seite verbleiben und mehr interagieren dann. Genau das findet statt dann. Das heißt, sie werden eigentlich damit mit ihrer Werbung noch mehr Geld verdienen. Und Alphabet hat es auch ausgehalten, dass wir haben es gestern in den Zahlen von Amazon gesehen. Amazon ist ist inzwischen nach Meta und Alphabet der drittgrößte im Bereich Online-Werbung mit rund, ich glaube, wie viel waren es, um die 15 oder 20 Milliarden jetzt in dem Quartal, was sie da erlöst haben. Und trotzdem wächst Alphabet mit Raten von 20% dann. Und Alphabet hat so Stärken dann, wie eine YouTube dann diese IPOen können dann. Sie haben das Cloud-Geschäft, das jetzt profitabel ist. Die meisten AI-Startups arbeiten auf Cloud, auf Google Cloud und nicht auf Microsoft Cloud-Basis, muss man auch sagen. Und sie haben dann solche Dinger noch im Portfolio, wie das Thema Waymo, autonomes Fahren und so weiter. Und ich bin weniger ein Freund von Microsoft. Mancher im Silicon Valley, kürzlich einer, ein führender CEO, von einem Tech-Unternehmen war ketzerisch und hat gesagt, eigentlich Microsoft ist eigentlich nur eine Beratungsbude, die den Unternehmen heute das Zeug dann von OpenAI verkauft. Sie haben eigentlich selber gar nichts oder auf den Weg gebracht dann. Da ist irgendwo was dran dann. Ja, sie haben da den ersten Move da gut gemacht. Aber Alphabet hat eben diesen riesigen Datenschatz. Alphabet ist per se ein Plattformunternehmen und hat 7 große Anwendungen mit Milliardenkundenanzahl, also Mail und Cloud und YouTube und Google-Suche, also Maps und so. Und ist im Quantencomputing-Bereich führend, hat die meisten Patente insgesamt da in den Segmenten, also und wird auch gehandelt als günstigster Mac 7 werden, das muss man auch mal sagen. Also hat ein KGV von um die 20, wächst mit 20% per annum. Ich vergleiche nochmal eine MSCI, die wächst mit 14% und hat ein KGV von 36. Also wenn man jetzt mal klassische Maßstäbe anlegt, dann ist Alphabet sicherlich nicht teuer. Aber das sind auch wieder Meinungen. Ich habe in dem Heft, kann ich mich erinnern, vom Euro von euch da, vor weit über einem Jahr mich da aus dem Fenster gelehnt und eben da war, hat der Counterpart zu OpenAI gespielt. Viele haben es dann ähnlich wie beim Thema Palantir, haben dann, man muss dann schon manchmal konträre Meinungen haben dann, das heißt nicht gegen den Markt, aber man muss eine andere Sicht auf den Markt haben, die muss aber fundiert sein. Ich fühle mich damit eigentlich da, muss ich sagen, da sehr wohl.
Zum Schluss abschließend, Herr Rappold, mit der Bitte um eine kurze Einschätzung. Wie steht es denn jetzt um Tech-Aktien? Sollten Anleger jetzt günstig nachkaufen und wie geht es weiter Ihrer Meinung nach?
Also Anleger sind immer gut bedient damit, dann das gebe ich Anlegern immer an die Hand. Leg dir zurecht, welche Aktie du gerne besitzen würdest oder möchtest. So wie dein Weihnachtswunschzettel. Und dann gibt es auch immer Weihnachten am 24., wo man sieht, kriege ich das, was ich mir gewünscht habe. So, Weihnachten für Börsianer ist immer, wenn Kurse runtergehen, so wie wir es aktuell erleben. Ich habe immer eine einfache Meinung für Anleger dann, was sie machen müssen. Wenn die Börse steigt, wird man reicher, passiert nichts, bleibt die Börse gleich am Tag, brauche ich nichts zu tun. Geht es runter, dann muss ich aktiv werden, weil dann muss ich schauen, jetzt bieten sich Opportunitäten, wenn die Kurse fallen. Und dann ist es praktisch für den einzelnen Anleger wichtig zu sagen, mich interessiert die Aktie und ich bin bereit, bei dem Kurs, bei dem Wert quasi einzusteigen. Vielleicht auch peu à peu einzusteigen und dann Käufe zu tätigen dann und sagen, okay, das ist ein erster Einstiegszeitpunkt, vielleicht geht es dann nochmal runter, dann kann ich nochmal nachladen. Buffett sagt auch immer, wenn du von einer Aktie überzeugt bist, die dir noch stärker entgegenkommt, umso besser. Ich habe es zum Beispiel für Anleger als Tipp vor 4 Jahren mit Berkshire Hathaway gemacht, da hat jeder gesagt, Buffett ist out, der blickt es nimmer dann, mit 90 dann. Und seither hat sich ich habe in dem Jahr fast nur Berkshire gekauft, hat sich verdoppelt. Ich habe letztes Jahr entschieden, im Sommer, als Disney am Boden lag, dann bei $80, ich gesagt, ich kauf Disney massiv dann so. Und wenn man jetzt die Filme sieht, Disney hat 2 Kassenschlager, best ever Animation Film ever rausgebracht, Marvel jetzt wieder, davor Inside Out dann, das wird sich irgendwo in so einem Unternehmen dann niederschlagen dann. Und da muss man selber sich die Preise zurechtlegen und sagen, okay, das ist für mich jetzt ein guter Einstiegskurs, dann nicht Kram sein, wenn es nochmal runtergeht, dann nochmal zulegen. Was ich nicht glaube, ist bei den soliden Werten, dass wir eine Situation haben wie im Jahr 2000, dass wir 70-80% Einbrüche haben, das glaube ich nicht. Aber Korrekturen von, sagen wir mal, 20 bis hin zu 50%, das muss ein Anleger aushalten können.
Herr Rappold, ganz herzlichen Dank. Das war Thomas Rappold, Tech-Investor, Kolumnist bei Börse Online und Gründer von Divisent. Herr Rappold, ganz herzlichen Dank für die aktuelle Einschätzung zum Markt.
Sehr gerne, Herr Kopotsch. Und immer gerne wieder.
Genau, gerne dann bis zum nächsten Mal. Und auch heute passt es dann wieder zum Video. Meine abschließenden Worte: Bleibt investiert.